Moin Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
Und ich bin Martina.
Und wir wollen über Metal reden.
Und diesmal über das Thema Schönheit und gutes Aussehen im Metal. Was auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so naheliegend klingt, weil man erstmal an Corpse Paint und Growle und verzerrte Gesichter denkt. Aber je länger man darüber nachdenkt, desto mehr spannende Facetten tun sich auf.
Ja, äußerliche Schönheit natürlich. Man kann jetzt auch sagen, auch in der Musik wohnt eine Schönheit, aber das ist ein bisschen kitschig. Nein, es geht schon um das äußerlich Sichtbare. Und die ganz zentrale Frage, welche Schönheitsideale gelten denn eigentlich? Nicht nur aus unserer Wahrnehmung selbst heraus, sondern was ist offensichtlich da draußen ein wichtiges Thema?
Genau, also einfach die Frage, wenn man sich auf Instagram oder auch meinetwegen draußen im Szeneviertel oder am Strand oder auf dem Festival umguckt, sind die Körpertypen, die Schönheitsideale des Mainstreams, sind das die gleichen wie im Metal? Oder propagiert Metal einen anderen Umgang mit Körperlichkeit, mit Fitness, mit Gewicht, mit wie Haare oder auch Gesicht, Körpermodifikation aussieht? Oder ist es einfach nur das Gleiche in Schwarz? Das ist eigentlich unsere Hauptthese oder Hauptfrage.
Anknüpfungspunkt war, wir waren letztens mal wieder unterwegs und natürlich hat man ja so gar nichts anzuziehen, wenn man auf das Albright Festival meinetwegen geht.
Weil wir so super undergroundig sind, naja, oder auch nicht.
Nee, aber das war so ein bisschen was, was, kann man ja schon sagen, dich auch umgetrieben hat, ne?
Ja, genau, das war so der Moment, wo ich von meinem Kleiderschrank stand mit den Bandshirts und so dachte, scheiße, ich habe nichts anzuziehen, ich sehe heute garantiert doof aus, oh nein, alle anderen Leute sehen besser aus, sind cool angezogen, sind was auch immer, schöner, jünger, cooler, motivierter, was auch immer als ich. Und das war so der Punkt, wo ich so angefangen habe, auch darüber nachzudenken, was Aussehen eigentlich für eine Rolle spielt. Und der zweite Moment war dann, als ich dann auf dem Festival war und ein Bier getrunken habe, die erste Band geguckt habe, total Spaß hatte und überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht habe, wie ich aussehe. Als ich dann mir die ganzen anderen Leute mal so angeschaut habe und da eigentlich einen total entspannten Eindruck hatte, dass es einfach noch viel, ja, diversere Körperbilder gibt, dass einfach alle möglichen, ja auch gerade Frauen in verschiedensten Outfits rumlaufen und alle sind happy, haben Spaß an der Musik und fühlen sich wohl.
Vordergründig könnte man jetzt behaupten, dass klassische gängige Schönheitsideale und Körperkult im Metal eine geringere Rolle spielen als im Mainstream da draußen. Würdest du dem zustimmen?
Ja, nach dem, was ich eben auch so erzählt habe und auch nach dem, was wir so ein bisschen dazu recherchiert haben, würde ich sagen, tatsächlich ja, es ist nicht so, dass Schönheitsideale keine Rolle im Metal spielen, aber vielleicht, dass es teilweise etwas andere noch sind und dass es einen breiteren Spielraum auch gibt und zumindest den Wunsch nach größerer Diversität und Inklusion von verschiedenen Arten auszusehen und verschiedenen Körpertypen als das, was wir jetzt als sehr, sehr restriktives Normverständnis von Mainstream-Schönheit haben. Ne? Also ich meine, so gibt es genügend Zeitungsartikel und Dokus und Blogposts und Stories zu, dass Mainstream-Schönheitsideale immer krasser werden, auch gerade sehr junge Leute immer mehr beeinflussen, dass eben Stichwort Instagram und TikTok-Filter, da auch ein bestimmter Körpertyp propagiert wird, also gerade bei, wie gesagt, jungen Mädchen, ne? Das ist dann auch teilweise gar nicht real zu erreichen ist, total fitnessmäßig durchtrainiert zu sein, gleichzeitig trotzdem schlank, gleichzeitig trotzdem große Brüste, großer Po und ein Gesicht mit Proportionen, die eigentlich auch für mitteleuropäische Menschen tatsächlich gar nicht funktionieren, weil das mittlerweile auch schon so, ja, wirklich so eine Art Best-of aller Kulturen ist das Instagram-Face, weil das halt so mega durch Filter entsteht, dass dann, ne, Augen, Mund, Nase irgendwie auf perfekte Art und Weise zusammengebastelt werden. Und das machen halt Leute aus der ganzen Welt, indem sie sich halt Filter übers Gesicht klatschen, bis alle Menschen gleich aussehen.
Ja.
Das ist so ganz grob zusammengefasst, so das What's wrong with Instagram-Culture.
Hm. Also das würdest du auch sagen, ist so quasi ein gegenwärtiges Schönheitsideal. Das müssen wir ja auch mal irgendwie ein bisschen definieren, ne? Denn wir sprechen jetzt davon, wie sich Metal vom Mainstream abhebt oder abgrenzt. Aber was ist der Mainstream eigentlich?
Ja, das würde ich so ganz grob und sehr, sehr polemisch zusammengefasst als das aktuelle Mainstream-Schönheitsideal nennen. Also das, was auf jeden Fall gerade aktuell am meisten debattiert wird. Das Schöne ist ja, dass wir mittlerweile nicht mehr nur ein einziges Schönheitsideal in der Welt haben, weil es einfach dafür zu viel verschiedene mediale Diskurse gibt, so viele Kulturen, Szenen und Untergruppen so. Und durchs Internet können sich alle Leute miteinander austauschen. Aber das, was in Europa, USA, würde ich sagen, hauptmäßig diskutiert wird, ist eben dieses bestimmte Instagram-Ideal. Ich glaube, so die asiatische Welt, Korea, Japan, die haben nochmal andere Sachen. Da bin ich jetzt aber auch nicht so drin. Genauso wenig wie ich persönlich jetzt als weiße Westmitteleuropäerin viel zu Schönheitsdiskursen auf der Südhalbkugel oder sowas sagen könnte.
Hm. Ich würde mal ganz kurz da einhaken. Es ist ja einfach auch eine Sache, die ganz klar Moden unterworfen ist und Zeitlichkeit.
Ja.
Ne?
Ja.
Und was ich aber sehr spannend finde, ist, du hast mal davon gesprochen, Person XY hat so ein 20er-Jahre-Gesicht oder so. Und wo ich mir denke, Moment mal, das Gesicht ist grundsätzlich Körper und Teil eines Körpers, der nicht so einfach veränderbar ist ohne Schönheitsoperation. Wir sprechen jetzt nicht von Körperform im Sinne von Fitness, von Wohlstandsbauch oder sonst wie, sondern Gesicht ist ja schon relativ statisch grundsätzlich. Das kannst du mit ein bisschen Make-up, mit ein bisschen Konturen und Frisuren dazu betonen oder nicht betonen. Aber wie würdest du das denn irgendwie so zeitlich verordnen?
Lange, lange Jahre in der Menschheitsgeschichte war es so, dass du das Gesicht nicht anders als mit Make-up oder Frisur und Gewichtszu- oder Abnahme verändern konntest. Das ist ja tatsächlich mittlerweile auch anders. Also willst du gar nicht wissen, was es da alles für Möglichkeiten gibt.
Plastische Chirurgie natürlich.
Ja, genau.
Ne?
Aber ja, Schönheitsideale sind eben kulturell geformt. Also ich meine, wie du eben sagtest, 20er-Jahre-Gesicht, vielleicht mit so einer geraden Nase oder 19. Jahrhundert. Eher blasse Gesichter oder ganz klischeehaft, ne, der barocke Wohlstandskörper. Das sind Sachen, die sich eben zu bestimmten Zeiten als begehrenswerte Körpertypen rausgebildet haben, die dann eben, ne, Leute, die so aussahen, hatten es sozial leichter als Leute, die nicht so aussahen. Und das waren natürlich auch die Körpertypen, die dann in Kunst abgebildet wurden. Vermutlich, Spoiler Alert, meistens auch die Körpertypen von Menschen, die sich nicht leisten konnten, so auszusehen. Ich glaube, das war schon immer so. Ich würde auch tatsächlich nochmal Artikel zum Thema einmal aktuell Schönheitskult Instagram-Face und wandelnde Schönheitsideale hier nochmal verlinken in den Shownotes,
ja,
bevor wir hier vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Aber um vielleicht nochmal so den Bogen zurück zum Metal zu schlagen, ist eben jetzt die Frage, also Metal-Schönheitsideale, gibt es die überhaupt? Wie verhalten die sich zum Mainstream? Und wie wird im Metal überhaupt über gutes Aussehen von Menschen gesprochen oder über das Aussehen von Menschen?
Ja, ich würde schon einmal gleich sagen, selbstverständlich gibt es andere ästhetische und Schönheitsideale im Metal, denn man braucht nur nicht zweimal hinzugucken, dass sich rein optisch das Publikum auf einer Metal-Veranstaltung vom Mainstream gravierend unterscheidet. Das ist natürlich in allererster Linie eine modische, eine Kleidungsgeschichte mit Dunkel, mit Bandshirts und so weiter. Aber es ist auch super viel Styling, was darüber hinausgeht. Und es sind eben halt auch Dinge wie Frisuren, Barttracht meinetwegen, wie Body Modifications, also Tattoos und Piercings, die schon auch veränderlich sind, aber ein bisschen mehr Aufwand sind, als sich nur ein T-Shirt überzuziehen.
Ja, lange Haare natürlich. Das ist, glaube ich, der auffälligste Marker, weil Männer in der Mainstream-Kultur immer noch meistens eher kurze Haare haben. Oder zumindest, wenn sie längere Haare haben, nicht die Art von langen Haaren von Metallern.
Ja, was ist denn die lange Haarart von Metallern?
Ich finde, der Klischee-Metaller hat einfach nur lange Haare mit Mittelscheitel und lässt sich einmal im Jahr vielleicht nochmal die Spitzen schneiden. Vielleicht von seiner Freundin oder vielleicht geht er zum Friseur und zahlt den 10-Euro-Spitzenschnitt oder so.
Ja.
Ich finde, da ist mittlerweile ein bisschen mehr Diversität, dass auch mal mehr Männer dann irgendwie einen Undercut haben oder einen Dutt oder irgendwie sich die Haare ein bisschen flechten. Das ist nicht mehr ganz so langweilig.
Ja.
Aber es ist natürlich trotzdem immer noch, ja, so viele Männer mit langen Haaren wie auf einem Metal-Konzert sieht man natürlich anderswo selten.
Obwohl, wenn man mal wirklich zählt, ist das, glaube ich, nicht mal mehr die Hälfte bei den meisten Veranstaltungen. Und ob es das früher anders gewesen ist, das ist jetzt schwer zu veri- oder falsifizieren. Aber klar, es ist natürlich noch ein höherer Anteil langhaariger Männer. Mhm. Das steht, glaube ich, außer Frage.
Ich setze mich beim nächsten Konzert nämlich mit so einem kleinen Blog mit oder Notiz-App auf dem Handy und mache eine Strichliste.
Ja.
Oh, nee, bitte nicht. Ich glaube, das hattest du auch irgendwie rausgesucht, dieses bei Frauen, die Sache mit dem gefärbten Haare. Da habe ich tatsächlich auf den ersten Blick gar nicht so drüber nachgedacht.
Mhm.
Aber es stimmt. Also, wenn man so normal irgendwie auf der Straße unterwegs ist, sieht man nicht mehr so viele Frauen mit gefärbten Haaren. Also meistens nur so leicht, also ein bisschen blondiert oder
silbergrau so ein bisschen.
Ja, das ist halt
auch schon wieder durch.
Ja, oder einfach eher Ausnahme. Aber ansonsten ist eher, wenn Frauen ihre Haare färben, eher so, dass es nicht so auffällt, dass es gefärbt ist. Aber in der Metal-Szene hast du immer noch richtig krass schwarz gefärbte Haare oder rot gefärbte Haare.
Ja. Mhm. Wir haben das jetzt nämlich tatsächlich auch nicht alleine nur aus Bauchgefühl oder individueller Beobachtung, sondern wir beziehen uns hier und gelegentlich noch an anderer Stelle auf eine Masterarbeit namens Rain in Bloody Beauty von Katharina Tonsch aus Salzburg oder von der Uni Salzburg 2021, die sich mit Schönheitsidealen im Metal auch befasst hat. Vielen Dank für diese Arbeitsgrundlage, qualitative und quantitative Interviews. Das war ganz hilfreich und daraus geht auf jeden Fall auch schon hervor, dass sich in Metal-Kreisen Frauen wesentlich häufiger die Haare färben als in Nicht-Metal-Kreisen und ja, lange Haare und lange Bärte auch definitiv natürlich ein Ding sind bei Männern, die so im Mainstream nicht stattfinden. Mhm. Das ist also sehr, sehr eklatant und auch deutlich natürlich für jeder Mensch so zu beobachten.
Genau. Die Masterarbeit verlinken wir übrigens auch gerne und Shoutout an Katharina, wo auch immer du bist. Das war eine super Quelle. Genau, ich finde das Thema Body Modifications, Tattoos und Piercings auch interessant, weil das eigentlich ja mega in den Mainstream rübergeschwappt ist. Ne? Ich meine, wie viele Menschen haben heutzutage einfach Tattoos? Das war vor 10 Jahren noch viel weniger und vor 20 Jahren würde ich sagen, war es wirklich noch ein Subkulturding und vielleicht mal so ein paar Leute, die Backpacking in Australien waren oder in Südostasien und sich dann vielleicht mal, weil sie so kosmopolitisch waren, mal was haben stechen lassen. Aber ansonsten wenig. Ja. Außerhalb von Subkulturszenen.
Ja, und heutzutage hat man manchmal das Gefühl, als untätowierter Mensch in der Minderheit zu sein. Das stimmt, ja.
Ja.
Ich habe es bisher jetzt nicht hinbekommen. Also vielleicht schaffe ich es auch nie mehr. Ist auch okay.
Ist okay, ich glaube, du darfst trotzdem mitspielen. Ja, aber ich glaube schon, dass Szene-Menschen schon noch oft mehr oder stärker auch tätowiert sind. Natürlich auch die Motive. Eigentlich wären Tattoos und Metal auch nochmal ein extra Thema. Also da können wir hier nochmal eine richtige Folge zu machen. Piercings achte ich immer gar nicht so drauf. Weiß ich nicht.
Vielleicht sieht man sie auch nicht immer.
Ja, das vielleicht auch. Aber auch so normale Gesichtspiercings, so Nase, Ohren, Lippe.
Das verbinde ich auch ehrlicherweise ein kleines bisschen mehr mit Punk und Crust und so weiter.
Ja,
so
ja.
Tunnel und irgendwie Nasenringe oder sowas. Das ist sowieso ist nichts davon ausschließlich ein Metal-Thema. Aber vielleicht in anderen Subkulturen noch mal ein bisschen verbreiteter sogar.
Ja. Sag mal, Tunnel, kann das sein, dass man die kaum noch sieht? Waren die ganzen Ohrchirurgen schon am Werk? Ich habe richtig lange keine Leute mehr mit Tunneln gesehen.
Wir gehen ja Freitag mal wieder ins Stadion.
Beim Fußball habe ich aber auch nicht so viele gesehen.
Dann achten wir mal drauf.
Nee.
Ja, ja, doch.
Sind weniger mittlerweile. Ich glaube, die waren alle heimlich beim Ohrchirurgen und haben die sich das wieder zutackern lassen.
Also auch vorgestern auf dem mittelalterlichen Fantasiespektakel habe ich wieder Leute mit Tunneln gesehen. Und,
ja?
Ja, ja, doch.
Ja? Aber nicht mehr so viele.
Vielleicht war es mal ein größeres Ding.
Es gab mal eine Zeit, also weiß ich nicht, wann war das, so vor 8 Jahren, da waren das so viele, da hat man doch auch so immer schon spekuliert, was macht man eigentlich, wenn man da keinen Bock mehr drauf hat. Naja.
Ja, das wächst nicht unbedingt mehr zu, ne?
Nee, genau, deswegen sage ich ja Ohrchirurgen. Ich glaube, es gibt mittlerweile plastische Chirurgen oder Chirurginnen, die das auf jeden Fall so ein Portfolio haben, das einfach wieder, wahrscheinlich macht man so einen Knoten unten rein oder so, wie man es wieder zumacht.
Gut, wir kommen ein bisschen ab, auf jeden Fall. Zum Thema Haare wollte ich noch sagen, du hast die Beobachtung aufgestellt, dass mittlerweile die Frisuren bei Männern gerade doch variantenreicher geworden sind, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Worauf würdest du das vielleicht zurückführen?
Haben wir das nicht schon mal damals, als wir eine Folge über Metal und Mode hatten, drüber gesprochen, dass der Vikings-Einfluss auf die männliche Metal-Haartracht nicht zu unterschätzen ist?
Ja, das kann sein, dass wir es schon erwähnt haben, aber wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt oder sie nicht mehr hören werdet, wie auch immer, wiederholen wir es nochmal gerne, das ist wahrscheinlich schon tatsächlich, ne? Also natürlich gibt es auch Stilikonen in Massenmedien und so weiter, nun Vikings-Massenmedium, ja, sei mal dahingestellt, aber auch das Jack Sparrow so für irgendwie Piratenästhetik, ja einfach, also Johnny Depp in dem Fall, natürlich mega Einfluss genommen hat, auch mit Bart und Eyeliner und sonst wie.
Aber nicht so auf Metal, würde ich sagen.
Ich finde schon, dass wenn immer jemand so ein bisschen Piratentouch hatte, dass er versucht auszusehen wie Captain Jack Sparrow.
Ja, außer hier von Nightwish.
Tuomas Holopainen.
Ja, genau. Genau, der hat doch irgendwie eine Weile sehr, sehr doll versucht auszusehen wie Jack Sparrow.
Richtig, ja.
Mittlerweile wurde er wahrscheinlich auch irgendwie in der Villa oder so.
Vielleicht versucht er jetzt auch auszusehen wie Dagobert Duck.
Oh Gott.
Gut, versuchen auszusehen wie irgendwas. Also wir sind ja, ich glaube, die spannendste Frage ist ja jetzt nicht, wie sind Körper im Metal anders als im Mainstream, weil einen Körper sucht man sich erstmal nicht aus, aber all das, worauf man Einfluss hat. Das sind, ja, wie erwähnt, Haare, das sind Body Modifications, aber das ist letzten Endes natürlich auch Schlankheit versus Bierbauch. Und da würde ich mal ganz spontan sportlich sagen, der Bierbauch ist im Metal gerade in einer älter werdenden Szene sehr viel sozial akzeptierter als im Mainstream, oder? Wie siehst du das?
Ich finde es gerade erstmal auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich es nicht schwierig finde, dass es für dich so zwei Körpertypen gibt, Schlankheit und Bierbauch.
Ja, ich habe jetzt mal das andere Extrem zwischen Schlankheit genommen.
Ja.
Ne?
Ja, also Gewicht oder generell Körperform, ne? Ja.
Körperfülle, ja.
Ja, was war die Frage?
Ob du da zustimmen würdest, wenn ich sage, dass das im Metal viel mehr Akzeptanz hat als im, ja, im Mainstream.
Ja, vielleicht schon. Also ich glaube, dass Formen von mehr Gewicht oder dick zu sein im Metal mehr akzeptiert wird.
Mhm.
Auch für beide Geschlechter. Also ich finde, man sieht auch viele dicke Frauen auf Metal-Konzerten, wo ich das Gefühl habe, die fühlen sich wohler als vielleicht an anderen Events. Und das wird auch viel mehr so akzeptiert, klingt so blöd, ne? Aber es ist vielmehr einfach ein normaler Teil von, wie Menschen halt aussehen.
Mhm.
Bei Bierbäuchen, so Männer-Bierbäuchen, da habe ich das Gefühl, die sind leider überall da, wo einfach eine bestimmte Menge von Männern zusammenkommt und viel Bier trinkt. Da hängt dann irgendwann auch ein Bierbauch raus und es wird gegrölt. Ich glaube, das ist so wie so ein Naturgesetz, weißt du, wie die Gesetze der Thermodynamik, so
da leben wir uns jetzt wieder richtig gut X weit aus dem Fenster.
An Männern plus Bier gleich so ein großer haariger Bierbauch ploppt raus und jemand grölt.
Ja.
Ist das ein Heavy Metal Hot Take?
Heavy Metal Hot Take!
Ja, wiederhole ihn nochmal, ich habe reingequatscht.
Oh, das war jetzt kompliziert mit den Gesetzen der Thermodynamik.
Ja, die du wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Egal, wir lehnen uns
doch, das
mit
Entropie und so. Ich hatte eine. Nee, ich habe Physik, glaube ich, nach der 10. Klasse abgegeben.
Okay, schon wieder. Ach, meine Güte, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Fun Fact, deinem Leisten ist Singular, weil ein Leisten nämlich ein Gerät zur Schuhherstellung ist. Wolltet ihr alle wissen? Und wenn nicht, wisst ihr es jetzt trotzdem. Ich glaube aber, was heißt ich glaube, mein Eindruck ist, Bierbäuche werden auch im Metal vielleicht deswegen, weil es eine männerdominierte Szene ist,
ja,
und weil sie eine bierdominierte Szene,
ja,
ist, werden halt aber auch abgekultet so ein bisschen.
Oh,
ne?
Ja, welche viele Musiker gibt es, bewusst nicht gegendert, die ihren Bierbauch so auf der Bühne raushängen lassen?
Ja, also auch irgendwie natürlich im Punkrock irgendwie dann oberkörperfrei und keine Rücksicht auf Verluste.
Verluste, ja, wie bei den Kassierern.
Was ich nur sagen wollte, wir erinnern uns noch daran, wie Johann Heck noch vor ein paar Jahren aussah. Der hatte,
ja,
schon ganz schön Ranzen, so sind wir mal,
ja,
ehrlich, ne? Und das haben aber inklusive meiner Wenigkeit durchaus Menschen auch so, boah, der Typ, der irgendwie, warum Sixpack, wenn man ein ganzes Fass haben kann, so auf der Bühne steht, verkörpert ja irgendwie den trinkfesten Wikinger halt nochmal geiler als so ein halbes Hemd, wie hier zum Beispiel Vreth von Fintroll, also Matthias Lilmons heißt der, glaube ich. Bei Fintroll ist es nochmal sehr, sehr interessant, weil Vreths Vorgänger halt auch eher ein stämmiger Typ war. Und die Frage ist einfach, wer ist trolliger sozusagen? Ja, es ist doch albern natürlich, weiß ich, ich lache auch drüber. Aber ich finde schon, dass irgendwie diese Dinge auch bei, also Erwartungshaltung von Fans vor der Bühne, schon nicht zu unterschätzen ist.
Ich stelle mir jetzt vor, du liegst so nachts im Bett und das hält dich wach, zu überlegen, wer ist trolliger? Frage, hast du schon mal einen Troll gesehen und so dessen Gewicht oder?
Ja, aber man hat eine Vorstellung von einem Troll.
Ja. Und Wikinger, was meinst du, hatten die in echt auch einen Bierbauch?
Nein, natürlich. Sicherlich gab es Dicke wie Olaf Haraldsson, der auch den Spitznamen oder Beinamen Olaf der Dicke hatte. Aber das war halt auch ein König und der konnte sich das leisten.
Genau, der, ne, saß halt die ganze Zeit rum und er hieß halt auch der Dicke, weil das was Besonderes war. Wahrscheinlich wurde man erst in Valhalla dick, oder? Wenn man dann den ganzen Tag mitgetrunken hat.
Aber man hat sich auch gekloppt, ich bitte dich.
Ja,
also
aber nicht
in Valhalla.
So viel.
Ey, Quatsch, jeden Tag kloppst du dich. Dann gibt's abends schön was von Sairimnirf und natürlich nochmal ein Hornmet dazu. Aber ich weiß nicht, das ist ja auch eher Low Carb. Ne?
Aber kloppen ist jetzt auch. Ist das Cardio?
Das kann man ja mal Tetzel von der Halbgottschmiede fragen. Nochmal dazu. Der Bierbauch wird oder wurde zumindest eine ganze Weile abgekultet. Wenn er nicht abgekultet wurde, dann meiner Einschätzung nach zumindest eine ziemlich deutliche, ja, Toleranz, Akzeptanz sind alles auch ein bisschen blöde Wörter dazu, aber schon so, es ist definitiv Teil war und ist eigentlich selten thematisiert und vor allem nicht negativ thematisiert wurde. So Fatshaming oder so. Ja, misogynes Fatshaming, hundertprozentig, ständig laufend und so. Aber von Männern, oh, guck mal, der ist so fett oder so auf der Bühne. Also schon eher, dann fast eher eine Anerkennung
ja,
dazu.
Ja, also ich glaube, dass das alles was mit Maskulinität zu tun hat und mit anerkannten männlichen Körpertypen. Ich glaube, so ein Kellerkind, so ein dicker Mann, der nicht andere maskuline Marker hat wie ein Bart oder eine gewisse Stärke, der wird nicht anerkannt. Wenn der Mann mit dem Bierbauch da anerkannt wird, das muss dann schon so der Johann Heck-Typ sein, der ja ansonsten ein konventionell attraktiver Mann ist. Und ne, der war ja auch zu den Bierbauchzeiten, war der ja trotzdem fit und konnte über die Bühne laufen und all sowas. Dann wird das anerkannt. Wenn das jetzt aber wirklich so Männer sind, die wirklich sehr, sehr übergewichtig sind und nicht solche anderen Attribute haben, dann wurden die auch als irgendwelche fetten Nerds verlacht. Und bei Frauen, glaube ich, ist es schon teilweise, weiß ich jetzt nicht, wie viel Fatshaming es da so generell gab, aber ich hatte schon mal schon das Gefühl oder auch immer noch, dass es viel, wenn eine Frau anderweitig auch noch enorm schön ist, ne, ein schönes Gesicht hat, ordentliche Haare und große Brüste oder so, dann wurde das auch ähnlich wie der Bierbauch eher positiv bewertet. Und das ist immer so ab einem bestimmten Punkt, wo beide Geschlechter so viel mehr Gewicht haben, dass diese restlichen Attribute, die einen attraktiven Mann oder eine attraktive Frau ausmachen, in den Hintergrund rücken. Ja, dann heißt es ja, ist ja dick und doof so. Das war jetzt nicht so professionell ausgedrückt, aber.
Zum Thema Frauen und Körpertypen oder Körperformen. Ich glaube, dass sich keine Frau im Metal leisten kann, auf einer Bühne zu stehen oder nicht leisten möchte, auf einer Bühne zu stehen mit einem total normabweichenden Körper. Also ist die Frage, was ist sozusagen zuerst da? Ist erst der Drang, auf die Bühne zu gehen und dafür sich in Form zu bringen, in Anführungszeichen, um es eben auch nicht zum Thema zu machen? Oder ist es halt erst so, okay, jemandem gelingt es nur auf eine Bühne zu kommen oder einer Frau gelingt es nur auf der Bühne zu kommen, wenn sie schon irgendwelche Normen in Anführungszeichen erfüllt?
Also ich glaube, es ist für eine Frau im Metal immer noch unglaublich schwer, Musikerin zu werden und erfolgreiche Musikerin zu werden. Und für eine dicke Frau ist es noch viel, viel, viel schwerer. Ich finde aber in der Szene ist es, glaube ich, auch für dicke Frauen weniger schwierig, akzeptiert zu werden. Und ich glaube, dass da eine größere Toleranz für Körpertypen da ist. Ja. Aber guck dir dich auch mal in der generellen Musikszene um, wie viele dicke Frauen gibt es, die irgendwie einigermaßen erfolgreich auf der Bühne sind. So, ja. Ne? Das sind irgendwie Lizzo, Adele hat abgenommen. Dann gab es früher noch hier, wie hieß sie, Beth Ditto von The Gossip. Und das war auch eher sehr nischig. Ansonsten fallen mir jetzt aus dem Kopf keine ein. Und das ist auch alles, wenn über diese Frauen geredet wird, wird meistens auch über ihr Gewicht geredet und wirklich erst in zweiter, dritter Reihe über ihre Musik.
Ja, und das passiert bei Männern weniger.
Ja,
also,
genau. Und gerade im Metal, ne, ja.
Aber es ist halt auch, ich meine, so viel mehr Männer, die es grundsätzlich gibt und dann jetzt irgendwie noch einen Prozentsatz davon zu ermitteln, wer ist davon sozusagen normabweichend dick oder fett oder was auch immer und wo wird nochmal drüber gesprochen, also das wäre, glaube ich, auch mehr als eine Masterarbeit.
Ich glaube einfach, dass Metal-Musiker, diese können irgendwie aussehen, so, ne, wenn du einigermaßen charismatisch ist und Charisma hat ja nicht nur was mit, ob du jetzt super hübsch oder dick oder dünn bist zu tun.
Ja.
Und dein Instrument spielen kannst oder singen kannst, dann kannst du als Metal-Musiker erfolgreich sein. So, das ist relativ egal, wie du sonst aussiehst. Deswegen ist da, glaube ich, auch eine große Varianz von, wie Männer so aussehen, da. Bei Frauen halt nur weniger, weil es auch irgendwie nur vielleicht 20 erfolgreiche Metal-Musikerinnen gibt.
Ja.
Wollen wir jetzt nochmal zu dem Fitness-Teil kommen?
Ja, Fitness, genau. Also das ist ja auch ein Thema, worauf man durchaus Einfluss hat als Mensch und was ja in den letzten Jahren, glaube ich, auch nicht zuletzt bei jüngeren Leuten halt mehr und mehr zugenommen hat. Das ist jetzt auch nicht völlig neu. Ich meine, in den 80ern sind auch Leute mit Aerobic zum Beispiel ja auch irgendwie durchgedreht. Und so gibt es immer mal Wellen, glaube ich, von Fitness-Kultphasen und dergleichen.
Ja, und natürlich ist Körperoptimierung, Selbstoptimierung aktuell natürlich noch ein viel, viel größeres Thema durch die Vergleichbarkeit durch Social Media, als es vielleicht in den 80ern oder 90ern war. Aber ja, Fitness in Hinsicht auf Krafttraining und ins Fitnessstudio gehen ist auf jeden Fall ein Trend. Und der hat auch vor der Metal-Szene, würde ich mal sagen, einfach nicht Halt gemacht.
Ja, wobei ich schon einfach aus verschiedenen Beobachtungen sagen würde, auch hier, das hat weniger Einfluss auf die Metal-Szene als meinetwegen jetzt auf irgendwelche anderen Jugendkulturen oder den Mainstream oder so. Also eine Beobachtung ist zum Beispiel schon, dass in Fitnessstudios jetzt zum Beispiel harte Musik keine Rolle spielt. Die ganze Zeit pumpt da R&B durch. Ja, das kann ein Zirkelschluss sein, dass man dann jetzt irgendwie sagt, okay, deswegen kommen da keine Metal-Leute rein, das ist Quatsch. Aber es wird nicht miteinander direkt in Verbindung gebracht.
Ja, das stimmt. Ja, klar, weil natürlich Pumpen auch für Hip-Hop- und Rap-Kultur auch total wichtig ist und im Metal erst später reingekommen ist. Aber es passt so schön, also große, so enorm muskulöse Typen ist natürlich auch in Form von Hypermaskulinität, so wie der Bierbauch und Körperbehaarung.
Hm.
Also Bart, Brusthaare, Hauptsache Haare, so.
Ja, ja, natürlich gibt es auch Metal-Musiker, also gerade männliche Musiker, die eben halt mit enormem Bodybuilding und Kraftaufbau und so weiter sich damit ja auch USP quasi mit erarbeitet haben. Ich denke da eben halt nicht zuletzt an Tetzel von Asenblut mit seiner Halbgottschmiede, das gar nicht aber so sehr ineinander greift, ne? Also ich habe mir jetzt mal so ein bisschen, ehrlicherweise interessiert mich der Stuff nicht so sehr, habe mir aber so ein bisschen Halbgottschmiede-Content mal angeguckt. Und die Verbindung jetzt direkt mit seinem Metal-Projekt, das ist ja nicht nur Asenblut, das ist jetzt neuerdings auch noch All for Metal. Natürlich steht er da auf der Bühne und ist einfach ein Riesenschrank. Aber auf der anderen Seite spielt die Metal-Musik halt in seinen Halbgottschmiede-Content eine relativ geringe Rolle, so wie ich das gesehen habe. Das ist jetzt nicht zum Beispiel so wie die Metal-Workouts von Andy Rohde und Kathi Hartwig, die dezidiert halt gesagt haben, okay, wir sind jetzt irgendwie Sportwissenschaftler, Physiotherapeutin und Ernährungsberaterin und machen dezidierte Metal-Workouts und bringen die zwei Sachen so zusammen.
Das ist ja nett, ja.
Ja, ja, da gibt es auch ein Interview bei Metal 1 Info, also auch das verlinken wir natürlich gerne nochmal.
Oh, cool.
Ja, natürlich spielt es irgendwo eine Rolle, es macht davon nicht Halt, aber es ist nicht so super eng verzahnt ganz oft,
stimmt,
oder? Wie siehst du das?
Ja, also der Halbgottschmieden-Typ, ich habe das auch eben mir nur einmal kurz angeguckt, weil das überhaupt nicht auf meinem Radar war, der ist ja einfach ein ganz normaler Content-Creator, der macht einfach YouTube-Content, ist nur zufälligerweise, sieht er halt aus wie ein Schrank und spielt auch Metal.
Ja.
Generell, glaube ich, ist Metal und Workout natürlich in der Hinsicht verzahnt, weil man die Musik, die ist ja sehr powerful, haha, ne? Und das kannst du natürlich gut dabei hören, wenn du Metal magst und Workout machst, dann hörst du es sicherlich auch dabei, weil es natürlich auch mega motiviert und Kraft und Energie gibt.
Ja, was hörst du denn eigentlich beim Sport?
Podcast. Nee, also wenn ich ins Fitnessstudio gehe, höre ich wirklich Podcast. Also gerade bei sowas wie auf so einem blöden Crosstrainer, dabei kann ich das total gut hören. Wenn ich tatsächlich mal so, ja, die bisschen Krafttraining, was ich mache, dabei höre ich dann tatsächlich auch ein bisschen Metal, aber eher um mich zu motivieren, auch in den bösen Raum, wo die Bros sind, zu gehen. Ansonsten gehe ich ja eher laufen oder sowas und da höre ich ja irgendwie alles, was so ungefähr zum Tempo passt. Also sowas wie Amon Amarth geht tatsächlich ganz gut, weil es nicht so schnell ist. Aber auch irgendwie so mal Folkpunk oder Elektro, also alles, was irgendwie so ein bisschen treibend ist. Ja, aber okay, das passt eigentlich zur These. Natürlich, Musik, die Energie gibt, hört man dann.
Ja.
Ach, dabei.
Folkpunk habe ich ja auch gerade eine ziemliche Phase, aber ansonsten finde ich halt auch sowas, was so rohes Eisen ist irgendwie, wie Einherjer zum Beispiel, das finde ich, das stampft gut, das hat eben halt auch was, klar, was sehr Maskulines dabei, also so Keyboard aufgeladenen Düdel-Power-Metal und so weiter fände ich jetzt auch, selbst wenn dann irgendwie von Strong und Sword und was weiß ich irgendwie gesungen wird, aber ich finde so mit kernigen Stimmen, auch Primordial ist super für Sport, weil es, ja, also wenn ich irgendwie dann mal die Hantel hochreiße, dann schreie ich auch manchmal so wie Alan Avril, nein, nicht ganz, aber ja, der ganze Schmerz, den er damit transportiert, du weißt, was ich meine.
Ja. Ich habe neulich Mastodon gehört, das mit dem White Whale, vielleicht auch, weil ich mich so gefühlt habe, wer weiß.
Okay.
Abseits davon ist es natürlich so, dass Power und Strength, was ich auch nicht gut aussprechen kann, natürlich Topoi in super, super vielen Metal-Songs sind, auch abseits von körperlicher Stärke. Aber ich habe tatsächlich vorhin noch mal die Metal-Archives angeschmissen. Wann sponsern die uns eigentlich endlich? Und festgestellt, es gibt über 6000 Songs einfach nur mit dem Stichwort Power. Alleine davon, die ganze erste Seite ist einfach nur Songs, die einfach nur Power oder The Power heißen. Ist natürlich jetzt nicht auf Workout gemünzt, aber passt natürlich zu einem, oh, ich will jetzt hier geile, starke Sachen machen, deswegen höre ich jetzt The Power oder so.
Mhm.
Und so Stärke wird mega viel thematisiert. Ich habe hier gerade mal so eine ganz kurze Liste an Songs rausgesucht. Ne? So Hammerfall, Stronger Than All. Von Doro gibt es Strong and Proud. Creator, Strongest of the Strong. Majesty, Strongest Steel.
Ja.
Das ist sicherlich auch metaphorische Stärke, aber es zeigt auch wieder, Stichwort Hypermaskulinität, wie wichtig Stärke einfach ist.
Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich auch längst nichts, was ausschließlich im Metal ist. Das ist ja eine super alte Verbindung, auch körperliche Integrität, körperliche Fähigkeiten und so weiter und Überlegenheit. Das fängt ja damit an, dass sich Geschwister prügeln und der Stärkere gewinnt und so weiter.
Schön, dass du bei Geschwisterstreit warst. In meinem Kopf habe ich gerade an den Übermenschen oder Nazis gedacht, aber gut.
Ich fange ja auch erstmal klein an, ne? Okay. Aber wichtig natürlich auch beim mittelalterlichen Königtum war, dass ein König irgendwie in der Lage ist, ein Schwert zu halten und stark zu sein. Und das ist selbst jetzt heutzutage, dass ja Monarchen in europäischen Königshäusern noch einmal irgendwie durch Militärtrainings gehen und so weiter und ja in den Streitkräften mal irgendwie einen Beitrag leisten. Ja. Das ist ja auch was, was ohne körperliche Kraft gar nicht geht.
War das jetzt hier bei der Krönung von King Charles, wo er da doch 1000 komische große Metallgegenstände halten musste und das sah auch ganz schön anstrengend aus.
Ja, das ist wichtig, ne? Und das ist absolut nicht nur im abendländischen Kulturkreis, sondern eine anthropologische Konstante, glaube ich, dass körperliche Kraft oder körperliche Fähigkeiten mega wichtig sind für das Ansehen einer Person. Ne?
Ja, ist auch das Patriarchat, aber ja, das ist ja leider immer noch.
Ja, grundsätzlich irgendwie nicht gebrechlich zu sein, ist auch bei
Gesundheit.
Jeder Frau.
Ja.
Gesundheit und all das.
Da kann man auch ganz, ganz, ganz viel zu erzählen. Es ist eigentlich auch wirklich interessant und es wird auch sehr schnell natürlich, gerät sowas auch in so fast eugenische Territorien, ne? Wenn du so sagst, okay, nur wenn du gesund und stark bist, dann darfst du irgendwie ein Stück vom Kuchen haben. Wo ich eigentlich tatsächlich noch drauf hinaus wollte zum Thema von der Stärke und zum Thema Maskulinität und Männerbilder. Was ich auch interessant finde, ist eine gewisse Entwicklung, wenn man sich so Leute auf der Bühne und Körpertypen anguckt.
Ja.
Ich glaube, man kann so ganz grob schon so eine Linie ziehen, dass so die Rockstars der 70er und 80er, die waren jetzt auch meistens schlank, sportlich, attraktiv, aber eher so ein normaler Typ, der halt viel rumläuft und vermutlich nicht so viel isst und eher Drogen nimmt, aber trotzdem irgendwie, ne, auf der Bühne beweglich ist.
Ja.
Aber jetzt nicht so aufgepumpt. Und so im Metal, wenn das mal nicht der Fall war, wenn das wirklich so richtig aufgepumpte Typen waren, wurde das auch mega thematisiert. Ich muss jetzt gerade an diese Manowar in den 80ern denken. Das war ja mal voll das Ding so. Das war ja auch schon fast campy wieder. Dieses, ich weiß nicht, ob ihr das Anthology-Cover, das kennst.
Ja, klar.
Wo sie da eingeölt in ihren Lederschlüpfern stehen.
Ja, wer kennt's nicht. Also.
Ja. Oder Pete Steele von Type O Negative. Ist beides auch eher eine schwule Ästhetik eigentlich. Diese Art von Muskelkult und Männlichkeit, die so übermännlich inszeniert ist, dass es quasi wieder so kippt. Also nicht, um zu sagen, dass schwule Ästhetik jetzt nicht männlich ist, aber Stichwort Tom of Finland zum Beispiel, ne, mit diesen, kennst du das?
Nee.
Achso, das ist ein finnischer tatsächlich Künstler, Illustrator aus den, ich glaube, der hat schon in den 60ern angefangen. Der hat so diese lederschwulen Ästhetik quasi zementiert mit so sehr, sehr muskulösen Männern, die dann diese Rob Halford Cappies und aufhaben und dann Polizisten, Sailor, Soldaten oder einfach nur so Biker-Typen sind. Und wenn ihr es googelt, auf eigene Gefahr, ihr werdet viele primäre Geschlechtsorgane sehen. Der ist aber mittlerweile, wird er auch ausgestellt in, also ist auch schon vor ein paar Jahren gestorben, in richtigen Museen und so weiter. Und es kommt halt wirklich aus dem schwulen Untergrund, ist dann aber wirklich jetzt mittlerweile in den etablierten Kunstkanon aufgenommen worden. Ist, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Naja, also ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel für diese Art von Hypermaskulinität, die dann halt so in schwule Ästhetik übergeht. Und ich finde, ganz viel in diesem Spannungsfeld bewegen sich eben so diese übercampy frühen Metal-Muskelinszenierungen. Und heutzutage, um meinen Vortrag jetzt wieder in harmlosere Fahrwasser zu lenken, hat man ja eher so einen Mainstream-Pumper-Typen dann viel. Oder den Yoga-Metal-Mann. Ich finde, das sind jetzt die beiden männlichen Fitnesskörpertypen. Entweder sind die Männer halt so, ja, so richtige Pumper. Ne? Hier, der Typ von Sabaton ist doch garantiert auch so jemand, ne? Die dann so.
Ja, also Oberarme sind schon wichtig,
genau.
Ne? Ganz kurz an der Stelle, mein Heavy-Metal-Hot-Take.
Heavy-Metal-Hot-Take!
Männer versuchen in erster Linie, Männer zu beeindrucken mit ihrer Körperlichkeit nicht auf PartnerInnen fangen zu gehen damit.
Ja, glaube ich auch. Weil es eben wieder so Maskulinität als Abgrenzung oder als Dominanzgeste vielleicht ist.
Dominanzgehabe, ja, denke ich auch. Das ist ein ganz, ganz deutlicher Punkt auf jeden Fall. das ist letzten Endes ja auch schon die Haarlänge, um damit auch zu zeigen, ich bin länger dabei als du, so ein bisschen, ne? Oder was heißt nicht länger dabei als du, aber ich bin schon sehr lange dabei und damit auch seine eigene Integrität, seine eigene Erfahrung und sein Level sozusagen auch damit aufzuzeigen. Ja, lange Haare hatten wir schon auch öfter mal das Thema. Ja. Der Yoga-Metaller, hast du erwähnt
ja,
noch.
Ja, ich weiß nicht, ob der Yoga-Metaller jetzt ein eigener Typ ist, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass Yoga im Metal immer beliebter wird, dass es auch Musiker gibt, die Yoga machen. Also mir fallen jetzt wirklich aus dem Metal-Musiker-Instagram-Feld fallen mir tatsächlich Nergal von Behemoth, Mille von Creator und Johann Heck ein, die alle sich bei Instagram mal beim Yoga machen gezeigt haben und thematisieren, dass sie das regelmäßig und schon seit längerem machen. Was natürlich ein Gegenentwurf zu diesem ganzen Pumper-Gehabe ist.
Ja, aber weißt du, was da auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist? Wir reden hier von Profimusikern, die einen anstrengenden Job haben und die, wir hatten das in einer anderen Folge, Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist ohnehin einfach, wenn es jemals irgendwie eine Relevanz hatte, ist es heutzutage sowas von hinten runter.
Ja.
Wenn du das Ganze professionell aufziehen möchtest und um dich fit zu halten für sowas, ist Yoga sicherlich viel besser, als die ganze Zeit mega zu pumpen.
Das auf jeden Fall, das stimmt.
Auch so Beweglichkeit auf der Bühne und ja, sicherlich laufen gehen ist für die individuelle Fitness auch nochmal wichtig, also überhaupt Kardiokram oder so. Aber Yoga definitiv besser als jetzt Muskelaufbau, Krafttraining oder irgendwas. Wenn du nicht die ganze Zeit irgendwie so einen 200-Kilo-Hammer auf der Bühne heben musst und ehrlicherweise sind das Attrappen, ne?
Ja. Ja, und laufen gehen ist nicht so gut für Instagram, das ist jetzt ja nicht so spektakulär, aber sich beim Yoga machen, mal ein Foto noch schnell zu schießen, bevor man oder danach, ist ja halt auch einfacher bei Instagram abzubilden.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch Metal-Yoga in verschiedenen Hinsichten. Also ich habe ja hier in Hamburg auch lange mal eine Form von Metal-Yoga gemacht. Und es gibt ja auch noch verschiedene andere Angebote.
Hört sie uns nicht sogar? Schöne Grüße.
Ja, ja, gut, genau. Liebe Grüße an Sonja, wenn du das hörst. Ich freue mich, wenn das mal wieder weitergeht mit dem Blumen-Yoga. Aber ich finde, dass wir tatsächlich das Thema Metal und Yoga auch, es wird tatsächlich auch was für eine eigene Folge, weil da ja auch ganz viel Spiritualität, warum das gut passt, warum es gerade zu extremen Metal-Formen passt. Ich glaube, da steckt auch noch viel, viel mehr drin.
Der ganze Sportkram tatsächlich auch mit vielen weiteren Facetten, ne? Woran ich gerade auch nochmal denken muss, ist auch das nicht direkt miteinander in Verbindung, aber der gute Bruce Dickinson, der ja seine Fechtkarriere auch hatte, auch das ist natürlich Sport und alles. Wurde mal irgendwie in 2, 3 Songs thematisiert. Und wenn wir das jetzt nochmal als Anknüpfpunkt nehmen, so viel Songs über explizit Sport fallen uns dann aber doch nicht ein. Ne?
Ja, weil Sport jetzt auch nicht Metal ist, wenn du das jetzt so sagst. Also das ist ja nicht wie Kämpfen und Blut und Satan und so.
Nee, Put Your Back into the Oar oder The Way of Vikings mit viel Schwertkampftraining und so weiter.
Ja, aber das ist jetzt auch kein
Sport. The Loneliness of the Long Distance Runner.
Das ist eine Literaturreferenz.
Das weiß ich. Aber unsere HörerInnen wissen es vielleicht nicht.
Weiß ich nicht.
Gut, okay, Sport, wie gesagt, nochmal ein riesen weiteres Thema. Ich glaube, wir haben aber trotzdem einige relevante Aspekte behandelt.
Ich finde das Thema, wie wird mit schönen Menschen umgegangen, eigentlich einfach noch interessant. Gerade in Hinsicht auf die Menschen, die auf der Bühne stehen.
Ja.
Ich habe meine komplette Google-Suchhistorie jetzt vermutlich kontaminiert, weil ich relativ viel sowas wie Hottest Guys in Metal gegoogelt habe, um eine statistische Topliste der als attraktiv empfundenen Metal-Musiker zu erstellen. Das war gar nicht so einfach. Es gibt so ein paar Nasen, die tauchen immer wieder auf.
Und zwar?
Und zwar, ich habe jetzt hier eine Liste, das ist wirklich jetzt einfach nur aus verschiedenen, vor allem amerikanischen und ein paar deutschen Quellen zusammengesammelt. Ich habe hier stehen Nergal, Pete Steele, Sebastian Bach von Skid Row früher, Dave Mustaine auch früher, Chuck Schuldiner, Quothorn. Bei Quothorn glaube ich es immer noch nicht, weil es gibt ein Bild so with cheekbones aus den 80ern und die Bilder auch in der Lederunterhose.
Du kannst
auch
Wangenknochen sagen, wir kriegen sonst auch wieder Beschwerden wegen zu vieler Anglizismen.
Oh Gott, ja. Aber ansonsten, danach sah er relativ lange, war halt einfach so ein Dude halt. Dann auch noch so, finde ich, kenne ich noch früher aus den ganzen deutschen Metal-Magazinen, Tobi Sammet von Edguy, der halt auch so relativ. Jetzt sieht er halt einfach normal aus. Zach Wilde früher auch.
Wegen Bart, oder? Zach Wilde?
Zach Wilde war mal, also hatte in den 80ern irgendwann so eine Dauerwelle, das war nicht so schön, aber dann zwischendurch hatte er, glaube ich, mal eine Phase, war groß, blonde, lange Haare, ordentliches Gesicht. Also.
Okay, ich sehe den immer nur so vor allem mit mega Bart.
Ja, ja, das ist heutzutage. Und James Hetfield kam auch immer wieder vor.
Und James Hetfield ist ja auch, wenn dann, so dein Crush, ne?
Ja, ja, also.
Aus bestimmten Phasen.
Ja, genau. Ja, ja, aber groß, lange blonde Haare, ein bisschen seltsames Gesicht, blaue Augen, finde ich immer gut. Genau, also, aber das war, wie gesagt, mal so eine Liste. Ich finde es ganz interessant, man kann es so ein bisschen aufteilen in eher androgyne Männer mit eher so hübschen Gesichtszügen und ja, irgendwie groß und blond geht immer.
Hm.
Dann waren auf ganz vielen der Listen einfach alle möglichen Musiker. Also wirklich alles, von sämtlichen Scandi-Death-Metal- und Folk-Metal-Menschen bis zu irgendwie, weiß ich nicht, alle Leute, die irgendwie mal eine große Metalcore-Band gespielt haben. Und mein Fazit war, bis auf so ein paar Namen, die halt immer wieder als, ja, okay, die sind jetzt mal, sehen besonders aus, war es einfach nur die Musiker, die die jeweiligen ZusammenstellerInnen der Toplisten einfach gerade musikalisch gut fanden.
Das ist ja auch so super subjektiv, ne? Ich weiß, dass auch Matthias Lilmons, also Vreth von Fintroll, da öfter mal drauf stand und so weiter. Und auch überhaupt keine Wertung jetzt meinerseits dazu. Es ging mir vorhin nur darum, dass er, wo ich mir halt einen Troll relativ wuchtig vorstelle, das nicht so ganz erfüllt, wenn man das jetzt mal nennen möchte. Ganz kurz zu Pete Steele fiel mir noch ein, weil uns das bestimmt sonst jemand reinkommentiert, als ob wir es nicht wüssten, dass sich Pete Steele doch mal fürs Playgirl ausgezogen hat und dann hat er erfahren, dass es hauptsächlich von schwulen Männern gelesen wird und er war ein bisschen enttäuscht.
Ja. Dass er es dann erst danach gemerkt hat, nach dem Fotoshoots, wundert mich. Die findet man, glaube ich, gar nicht mehr direkt in der freien Google-Bildersuche, glaube ich.
Ja, Google und Safe Search, also deswegen können die Leute auch Tom of Finland googeln.
Ja, da gibt's, glaube ich, mehr harmlose Bilder als aus dem Pete Steele Playgirl-Shoot.
Das soll uns egal sein, ja.
Wenn man lange im Internet war und schon seit langer, langer Zeit Metal hört, hat man die Bilder auch alle gesehen. Also.
Ja, und bei Frauen?
Ja, genau, das darfst du jetzt übernehmen, den Teil des Referats.
Ja, ich habe da jetzt gar nicht so ganz groß rumgegoogelt, ein bisschen schon mal halt so irgendwie Most Beautiful Metal Musicians, Female Metal Musicians und so weiter.
Süß, dass du Beautiful gegoogelt hast. Ich habe nochmal ganz schnell Hottest Women in Metal gegoogelt.
Ich hatte auch Hot mal gegoogelt, so, aber egal, ich wollte halt auch irgendwie gucken, wie es geframed wird und
ja,
klar haben wir da auch so ein paar wiederkehrende Figuren. Alyssa White Glass von Arch Enemy kommt immer öfter mal vor. Dann aber auch halt Simone Simons von Epica oder selbst Doro taucht da auch häufiger auf und nichts gegen Doro und so weiter.
Ja, wieso? Die war halt auch mal jung und ich finde, die hatte dieses ganz krasse, klassische 80er-Jahre-Gesicht, ne? Die sah ja wirklich aus. Nein, ich finde, ne, die hatte so krasse Wangenknochen, dann diese blonde Frisur. Die sah ja wirklich einfach aus wie die Airbrush-Frauen auf den 80ern-Covern. Das finde ich schon total krass. Also die ist ja schon, ich meine, mein Gott, die ist jetzt 60 oder so und dafür hat die sich immer noch gut gehalten. Also.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch alles völlig fair und ich werte da selber gar nicht so. Ich habe persönlich irgendwie so ziemlich keinen Crush von irgendeiner weiblichen Metal-Musikerin. Schon vielleicht von Ivor, die jetzt auch auf dem Wacken gespielt hat. So, das ist mein kleiner Crush. Ist eher halt aus dem Scandi-Folk und tausend anderen Musikrichtungen. Aber das geht mir da zum Beispiel auch viel eher darum, dass sie ein sehr, sehr eigenes Gesicht mit einer sehr, wie ich finde, sympathischen Ausstrahlung hat, die viel Ausdruck in ihrer Mimik und Gestik hat und so weiter und jetzt gar nicht um irgendwie Normschönheit oder sonst wie.
Das ist aber es doch am Ende
auch. Wer möchte
auch
denn irgendwie jemand mit absoluter einförmigen Normschönheit anhimmeln, ne?
Ich finde das tatsächlich, wenn man sich jetzt diese Listen und diese, ne, welche Metal-Musiker, Musikerinnen gelten als hot anguckt, es ist eigentlich total schön, dass die Musik so eine große Rolle spielt und dass es dann wirklich einfach auf die Menschen so ein bisschen auch ankommt, ne? Und eben auf die Persönlichkeit, wo ja auch, finde ich, Musik auch ganz doll dazugehört und so. Und auch selbst bei den 20 Frauen, die es dann gibt, in den ganzen Toplisten, die ich mir kurz noch angeguckt habe, stand immer auch, dass sie tolle Musik machen. Da ging es jetzt nicht nur ums Optische.
Ja, oder dass du eben schon auch was optisch hermachen kannst. Natürlich ist diese ganze Musikrichtung was fürs Auge auch. Also wir sprechen von Bühnenshows hier.
Ja.
Wir sprechen auch von Outfits auf Festivals und so weiter. Und klar ist so das Standard-Metal-Shirt, aber auch die Auswahl des Metal-Shirts. Es geht ja nicht um einfach nur klassisch schwarzes T-Shirt-Motive und so weiter. Es ist ja auch was, worüber man eine Menge aussagt. Es ist die Kutte, die individuell zusammengestellt wird. Die
Kutte gehört für mich nicht zum Schönheitssignal.
Nein, aber natürlich ist das ein Ding, was viele Menschen als modisches Accessoire benutzen und was natürlich was aussagt und ein optisches Statement ist und wofür es auch Anerkennung gibt. Ne? Ob man jetzt sagt, oh, die sieht so toll aus, die Person in ihrer Kutte. Das weiß ich nicht.
Oh Gott.
Weiß ich nicht, wer Kutten richtig schön findet, keine Ahnung.
Wahrscheinlich gibt es auch irgendwie Leute, die einen Kuttenfetisch haben. Ja. Das ist immer noch das Internet.
Aber worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass es echt toll ist, dass man sich in dieser Musikszene einfach auch optisch ausdrücken kann mit veränderlichen Sachen, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie mit dem eigenen Körper so rumkämpfen muss. Ja, natürlich ist irgendwie T-Shirt-Größe und Körperform und so weiter ist noch ein Ding. Das hatten wir jetzt auch schon öfter mal. Natürlich, es hat sich auch deutlich gebessert, ja, dass mehr T-Shirts auch für weibliche Körperformen verkauft werden als früher.
Solange sie sich wahrscheinlich auch wiederum in bestimmten Normdimensionen bewegen.
Na klar, das ist aber auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, ne? Dass so sehr, sehr vom Standard oder vom Mittelmaß abweichende Körperformen ist natürlich immer Schwierigkeiten haben. Auch jemand mit Schuhgröße 60 kriegt nicht die passenden Schuhe. So.
Nur das im Clownsladen. Oh Mann, Entschuldigung, das war gemein.
Ja, aber auch besonders kleine Menschen haben auch Probleme und alles.
Ja,
ne? Das
ja
ist,
klar.
Ist einfach so. Es gibt einen Mittelwert und wer davon total weit abweicht, hat ein Problem. Punkt.
Zum dem Thema Akzeptanz, ein Stichwort, was, glaube ich, noch gar nicht gefallen ist, ist natürlich das Stichwort Body Positivity, was mittlerweile, glaube ich, inflationär auf Social Media gebraucht wird und auch gerade von Marken ganz viel in Kommunikation quasi auch so gekapert wurde.
Hm.
Das ist ja eigentlich ein Konzept, das ist schon richtig alt. Das kommt, glaube ich, schon fast aus den 60ern, kommt eigentlich aus den amerikanischen, sowohl auch aus einer schwarzen aktivistischen als auch aus so einer Fat-Acceptance-Bewegung. Also, dass Menschen ihren normabweichenden Körper als schön, als begehrenswert, als ein Fuck you an den Mainstream inszenieren.
Mhm.
Und dann wurde es eben in den späten Nullerjahren und in den 2010ern ist es zu so einem größeren Internet-Ding geworden. Da ging es dann aber ursprünglich auch eher von so, wie sagt man das denn auf Deutsch, sagt man Fettaktivistinnen? Ich sage jetzt Fettaktivistinnen. Im amerikanischen Raum eingeführt, eben, dass sich Leute einfach auch mit, ne, mit Übergewicht oder mit Dehnungsstreifen, mit Zellulite einfach im Internet zeigen, auch wenig bekleidet und sagen, ja, das ist mein Körper, ich finde den halt gut, so wie er ist und fühle mich darin wohl.
Aber wie siehst du das tatsächlich mal so im Metal-Bereich?
Ja, ich glaube, das ist teilweise das, was du eben über Bierbäuche redest, so für Männer, dass das da auch schon so mitschwingt und dass es auch so schon in gewisser Hinsicht aufgegriffen ist, auch so wie auf Festivals ab einem bestimmten Punkt auf dem Zeltplatz haben alle Leute nicht vielleicht auch, laufen auch im Sommer in leichten Klamotten rum, einfach nur weil es warm ist und es ist egal. Also dieser Punkt, wo auf dem Festival sich viel anderes, unbeschwerter vielleicht mit seinem Körper auch zeigt, als abseits dieses geschützten Raums.
Ja.
Das Thema sexuelle Belästigung auf Festivals ist nochmal ein ganz anderes. Das klammern wir hier jetzt aus. Es geht gerade nur um den, wie man sich mit seinem Körper vielleicht fühlt.
Aber das ist zumindest auch was, was sich aus der schon zitierten Masterarbeit auch nochmal ja bestätigt. Zumindest eine deutliche Tendenz, dass Menschen in der Metal-Szene oder die sich der Metal-Szene zugehörig fühlen, tendenziell besseres Wohlbefinden im eigenen Körper haben, mehr Zufriedenheit mit dem eigenen Körper, vor allem Männer schon, aber ich glaube auch bei Frauen ist der Anteil auch zumindest noch höher.
Ja, das passt aber zu dem, was wir jetzt so gesagt haben. Und ich wollte zum Thema Body Positivity nämlich nochmal kurz zum Ende kommen. Das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das passt total. Also dieses Inkludierung von normabweichenden Körpern, nicht Mainstream-Körpern. Hier in diesem Zitat, was ich auch habe zum Thema Body Positivity, wird von Marginalized Bodies gesprochen. Da geht es natürlich auch um schwarze, queere oder Körper mit Behinderung. Aber eben auch so alles, was eben nicht irgendeinem Schönheitsideal und irgendeiner Mainstream-Masse entspricht. Dieses ganze Thema Body Positivity ist aber eben in den letzten Jahren mega zu so einem, oh, ich bin Influencerin, ich habe eine mini kleine Speckfalte, aber ich will auch Body Positivity sein, so verwässert worden. Und eben zu einer weißen, norm, schön, straighten, nicht mehr Bewegung, sondern nur noch so ein Stichwort entfremdet worden. Aber in so einem, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich kann auch einem nicht den Mainstream-Standard entsprechenden Körper zeigen und damit Teil einer großen Gemeinschaft sein. Ich glaube, zumindest in ganz leichten Aspekten ist das in der Metal-Szene drin.
Ja, das ist einfach zumindest eine Sache, die ich einfach unironisch, uneingeschränkt gut finde, dass sich Menschen in dieser Szene einfach doch ein gutes Stück weniger als im Mainstream über unveränderliche Merkmale definieren. Mhm.
Ja, das ist total spannend, weil ich glaube, das ist auch ganz viel dieses, wie man sich, ne, dass man sich tätowieren lässt, dass man sich die Haare färbt, dass man sich irgendwie interessante Klamotten anzieht, dass das dann viel, viel wichtiger ist, als ob du dick oder dünn bist. So.
Ich habe kaum Bartwuchs, muss ich jetzt auch irgendwie hier Body Positivity einen drauf machen? Nein.
Weiß ich nicht, das finde ich jetzt, weiß ich nicht. Schönes. Bitte versuch es nicht mit einem großen Bierbauch auszugleichen.
Nein. Ja, nochmal dann aber zum Abschluss. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das und das findest du schön, also jenseits von mir?
Dich aber auch. also ich finde, es gibt Sachen, die sind objektiv schön oder Menschen, die sind objektiv schön. Die gucke ich mir gerne an, wie ein schönes Bild.
Mhm.
Das sind halt ne, auch viel so androgyne Menschen oder mit symmetrischen Gesichtszügen und die einfach schön sind, also finde ich auch unabhängig vom Geschlecht, das guckt man sich so an.
Hm.
Und Attraktivität ist für mich nicht immer an Schönheit gekoppelt.
Nein,
Attraktivität, finde ich, hat mit Persönlichkeit zu tun, hat mit Auftreten zu tun. Deswegen ist es auch für Musiker leicht, attraktiv zu sein. Irgendwie sind es dann doch immer blonde, blauäugige Männer mit ein bisschen seltsamem Gesicht. Aber so grundsätzlich finde ich schon, dass es das, was in der Person drin ist, einfach super wichtig ist.
Hm.
Aber das ist eben nicht das Gleiche wie Schönheit. Und Schönheit ist eher wie so eine Natureigenschaft von Sachen. So, das ist wie ja. Wetter. Wetter kann ja auch schön sein.
Ja, verstehe, was du meinst. Und ich würde es auf jeden Fall auch voneinander ein Stück weit entkoppeln. Ich glaube, man findet selten etwas total attraktiv, was eigenem Schönheitsempfinden widersprechen würde. Aber andersherum kann man etwas schön finden, ohne dass man es attraktiv findet, ne? Ja, und ich für meinen Teil, ja, das ist sicherlich auch etwas überdreht oder ausgelutscht, der Begriff, aber ich bin schon jemand, der irgendwie halt zumindest die Illusion von Natürlichkeit, also jetzt nicht komplettes, zugepflastertes Gesicht mit einem Werkzeugkasten und ich muss nicht unbedingt super krass gefärbte Haare in buntesten, schrillsten Farben haben, also auch unabhängig jetzt von Mann oder Frau, das ist zumindest auch was mein Empfinden irgendwie am ehesten trifft. Und das gilt aber auch wiederum für alle Geschlechter. Also
das Thema wäre jetzt nochmal ein ganz anderer Kasten, ne? Auch gerade wie Männer Frauen wahrnehmen und ob sie merken, ob jemand geschminkt ist oder nicht und was Natürlichkeit ist und wie viel Arbeit es ist, einfach von natürlich schön auszusehen. Aber
deswegen habe ich ja von der Illusion von Natürlichkeit gesprochen.
Das passt,
weil mir das klar ist, dass Frauen sehr, sehr viel, gerade Frauen halt sehr, sehr viel Arbeit dran haben, nach keiner Arbeit auszusehen. Ne? Ja.
Bis auf dem Festival nach 3 Tagen. Da sehen dann irgendwann alle Leute gleich aus. Das fällt doch ganz schön.
Dann sind alle staubig.
Der große Gleichmacher.
Okay.
Also. Oh Mann, ja, ich wollte aber deinen süßen, idealistischen Ausklang nicht zynisch demontieren.
Nein, wir freuen uns einfach alle, dass Metal tatsächlich einfach mal die Musikrichtung ist oder eine der Musikrichtungen, eine der Kulturen, wo es eben nicht so krass um Äußerlichkeiten geht. Das können wir schon festhalten.
Zumindest man es versucht, ne? Und
ja,
das ist ja auch schon mal schön, der Wille ist da.
Absolut, genau. Oder zumindest hat jede Person die Chance, ein bisschen was daran zu tun und ist nicht komplett in angeborenen Zwängen verhaftet vielleicht. Also zumindest in guten Teilen mehr als im Mainstream.
Ja, wer Metal hört, ist schön.
Ja, liebe Hörende, ihr könnt uns natürlich sehr gerne auch eure eigenen Einschätzungen, was ihr besonders schön findet oder auch besonders hässlich. Wir haben gar nicht so viel über Hässlichkeit gesprochen, aber tatsächlich, ne, ich meine das.
Ja, Beauty and the Beast und so. Und Hässlichkeit, so kultivierte Hässlichkeit im Metal.
Corpse Paint,
ne? Ja, natürlich. Oder halt auch so Blut und Zeug im Gesicht, aber vielleicht machen wir dazu noch eine extra Folge. Alle Leute so, nein.
Die Folge über Schönheit und die Folge über Hässlichkeit.
Ja.
Wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen, ungewohnterweise.
Ja.
In diesem Sinne, liebe Hörende, macht's gut. Wir hören uns dann im Monat drauf wieder mit einer neuen Folge. Also
mit einer neuen schönen Folge.
Wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin und bis bald.
Bis bald.
Euer Blech-Podcast.